Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Dem komplexen Zusammenhang zwischen Sprache und Glauben kann man sich von den Heiligen Schriften her nähern. Wir wollen das jetzt aber von einer anderen Seite tun, von einem literarischen Genre her, in dem es weniger um Glaubenssätze geht, sondern mehr um Zwerge, um Elfen, um Zauberer. Fantasy-Literatur also. Meine Kollegin Kirsten Dietrich kennt sich mit Religion gut aus und sie liest gern Fantasy. Und irgendwann ist ihr aufgefallen, dass in beiden Feldern die Wirkmacht von Sprache ganz zentral ist.
Der Zusammenhang von Sprache, Fantasy und Religion, da muss am Anfang einfach der Herr der Ringe stehen. Denn das Epos von John R.R. Tolkien ist mehr als eine fantastische Geschichte über mächtige Zauberringe und mutige Hobbits mit haarigen Füßen, über Zauberer, Elben und das absolut Böse. Dieser Urtext der Fantasy zelebriert auch die Schönheit und Fülle von Sprache. Oder genauer, von Sprachen. Kein Wunder eigentlich, denn der Schöpfer dieser Welt war vor allem Sprachwissenschaftler, Romanautor dann mehr im Nebenjob.
Ich fand die Elben von Anfang an toll und diese Sprache, es hat mich tatsächlich beeindruckt, wie man sich eine eigene Sprache ausdenken kann, wie das möglich ist.
Sagt Carlotta, 16, Fantasy-Fan und Bücherwurm, wie sie selber sagt.
Mittlerweile weiß ich, dass es gerade in der High-Fantasy-Literatur keine Seltenheit ist, dass viele Leute das tun. Einige Autoren orientieren sich da mehr an existierenden Sprachen und andere denken sich halt wirklich eine eigene aus mit eigener Grammatik. Damals ist mir das halt zum ersten Mal klar geworden, das hat mich unglaublich beeindruckt. Ja.
Beispiel Herr der Ringe. Die Sprache der Elben erhebt in engelsgleiche Sphären. Wenn dagegen die Sprache des Bösen vorgelesen wird, verdunkelt sich nicht nur der Himmel, sondern auch das Gemüt der Zuhörenden. Zumindest in der Filmversion. Und auch wenn nicht jeder Autor, jede Autorin so viel Zeit wie Linguistikprofessor Tolkien in die Erfindung eigener Sprachen steckt, diese besonderen Sprachen verpassen nicht nur einer ausgedachten Welt glaubhaften Lokalkolorit, meist bewirken sie auch besondere Dinge und sind damit mehr als ein Stilmittel.
Es ist so, wer in der alten Sprache spricht, der richtet seine Worte unmittelbar an die Dinge in der Welt. Man muss mächtige Worte finden, muss sie richtig reihen, muss die Verbindung zu jeder einzelnen Silbe fühlen und halten können. Wenn einem das gelingt, dann sind die Worte stärker als die Welt und die Welt beugt sich ihnen.
Auch in der fantastischen Welt der Silbermeer-Saga von Katharina Hardwell existiert eine alte Sprache, als letztes Überbleibsel eines untergegangenen Reiches. Hauptfigur Edda wird tief in diese alte Sprache hineingezogen.
Die Worte, die Silben entzogen sich Eddas Ohren, verwehrten sich. Edda hätte sie nicht nachsprechen können, selbst wenn ihr eigenes Leben davon abgehangen hätte. Doch auch so spürte sie ihren Zug, ihre Kraft. Sie erfasste Edda wie eine Strömung im Wasser.
Die alte Sprache, das ist so eine Art ursprüngliche Sprache, die gesprochen wurde in dieser Welt und dann aber so ein bisschen verloren gegangen ist und die heute eben, also ähnlich wie Latein eigentlich, die dann nicht mehr gesprochen wird unbedingt in der allgemeinen Bevölkerung, aber die man noch lernen kann.
Erklärt Katharina Hardwell, Autorin der Silbermeersaga.
Und diese Worte haben die Möglichkeit, dann die Wirklichkeit, in der sich die Figuren befinden, zu verändern. Das mag ich an Fantasy sehr, also dass man ein abstraktes Konzept nehmen kann und man kann das Fantastische oder Unglaubliche daran kann man zeigen.
Weltschöpfung aus der Kraft der Sprache, diese Idee hat die Fantasy-Literatur natürlich nicht erfunden.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht.
So beginnt die hebräische Bibel, das Alte Testament. Alle Sprache ist schöpferisch, sagt der Religions- und Sprachphilosoph Sebastian Gäb von der Universität München.
Also Sprache hat immer die Möglichkeit, Dinge zu schaffen. Also man kann nicht nur beschreiben, was ist, sondern man kann Sprache auch benutzen, um Dinge zu erzeugen, um Wirklichkeit zu schaffen. Ein ganz simples Beispiel ist, wenn der Priester im Gottesdienst sagt, ich erkläre euch zu Mann und Frau, dann schafft er damit eine Realität.
Diese wirkmächtige Sprache braucht immer andere Menschen, um in verändernde Tat umgesetzt zu werden. Sprache, die direkte Veränderung bewirkt, reicht in andere Bereiche hinein.
Wir Menschen können bestimmte Dinge mit Sprache tun, aber wir können nicht alles mit Sprache tun. Die nächste Entwicklungsstufe davon sind dann eben die Götter, die allein durch ihr Wort Realitäten schaffen können, Welten erschaffen können, Menschen töten können, Städte untergehen lassen können, die allein, also durch ihre Sprache, deutlich mehr schaffen können als wir Menschen. Die Idee von Magie ist, sich Sprache so zu eigen zu machen, wie die Götter sie benutzen. Also wenn ich magische Sprache verwende, dann mache ich mich selbst zu so einer Art Gott, der mit Hilfe nur der Sprache Macht über die Wirklichkeit gewinnt.
Und auch wenn das Schreiben von Fantasy-Literatur natürlich keine religiöse Handlung ist, wer solche Welten erschafft, tut das aus einer schöpferischen Sehnsucht, sagt Autorin Katharina Hardwell.
Ich wünsche mir als Schriftstellerin, mit einer Sprache etwas hervorbringen zu können. Also etwas so Dichtes zu schaffen, dass es überzeugend ist wie ein Raum oder wie eine Welt. Dass Sprache das kann, ist, glaube ich, so eine Fantasie.
Denn die Worte waren nicht bloß Worte und die Sprache war nicht irgendeine Sprache, sondern die eine, die einzige, die allen anderen voranging, die nicht in der Welt, sondern vor der Welt war.
Die Spuren dieser Sehnsucht finden sich übrigens nicht nur in den verschiedenen magischen Sprachen und Zaubersprüchen überall in der Fantasy-Literatur. Reste davon haben sich auch in der Bibel erhalten.
Dass es eben so Kraftwortvorstellungen auch gibt und teilweise werden sie dann übersetzt oder teilweise stehen sie einfach so daher.
Peter Meyer beschäftigt sich als Pfarrer am Zentrum für evangelische Gottesdienst- und Predigtkultur in Wittenberg mit Sprache. In der Predigt, in Fantasy und in der Bibel. Ein Beispiel für ein Kraftwort, wie es auch in einem Fantasy-Roman vorkommen könnte? Der Schluss des ersten Briefes des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth.
Wer den Herrn nicht liebt, soll verflucht sein. Maranatha.
Zum Beispiel das Maranatha, das ist ja nicht nur so, dass Luther das stehen lässt, sondern es ist ja tatsächlich so, dass in der griechischen Schrift das stehen bleibt.
Obwohl Maranatha aramäisch ist und nicht griechisch. Es heißt, unser Herr kommt.
Diese hebräischen Sprachformen oder auch aramäischen Sprachformen, die natürlich zum einen damit zu tun haben könnten, dass es dieses archaisch Kraftvolle in manchen Momenten ganz besonders wichtig ist und dann aber auch kulturgeschichtlich, dass die Gemeinschaft der werdenden Christinnen und Christen, der Jüdinnen und Juden, die mit Jesus unterwegs sind, dass die sich auf Schriften beziehen, die in einer anderen Sprache verfasst sind.
Sprache schafft Welten und sie knüpft Verbindungen über die Zeiten hinweg. Nur eines kann sie nicht: immer die Wahrheit sagen und nie lügen, auch wenn das noch so viele Fantasy-Romane behaupten. Aber vielleicht ist auch das Ausdruck einer Sehnsucht nach einer Sprache, die einen direkten Zugang zu dem erlaubt, was wirklich wichtig ist. Und sei es nur für einen Moment.
Also die Sehnsucht ist, glaube ich, tief religiös. Also sonst wären wir nicht solche Geschichtenerzähler und sonst würde man sich auch nicht die verrücktesten Verschwörungsmythen wechselseitig erzählen und womöglich sogar abnehmen, wenn nicht die Sehnsucht so danach da wäre, was Wahres in den Händen zu haben.
Die Sprache ist quasi der Grundstein der Welt und also ich habe immer eine Sehnsucht nach literarischen Welten.